This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 1. Juli 2009. Das kleine Sendeloch am Anfang der Sendung bitten wir zu entschuldigen. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und nachdem wir in der letzten Sendung schon den neuen Trainer hier bei uns zu Gast hatten in der Sendung, obwohl er es damals selbst auch noch gar nicht gewusst hat, dass er neuer Trainer ist, begrüßen wir heute, es ist uns eine Ehre, den Ehrenspielführer des SV Waldhof Mannheim, gleichzeitig Rekordspieler des SV Waldhof Mannheim und zurzeit für die Kaderplanung als sportlicher Leiter zuständig, Günther Sebert. Hallo Herr Sebert.
Hallo, grüß Gott.
Ja, Herr Sebert, Sie sind ein begehrter Mann. Zumindest haben wir wie immer den Leuten die Möglichkeit gegeben, übers Internet Fragen an Sie zu stellen und sind doch sehr viele Fragen zusammengekommen. Das meiste davon betrifft die aktuelle Kaderplanung. Von daher würde ich da den Schwerpunkt setzen, den ersten Teil der Sendung damit bestreiten und ansonsten den Rest. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Und ja, fangen dann gleich mit der Kaderplanung an. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal durch. Die Leute haben sehr detailliert gefragt, wer kommt, wer bleibt, warum bleibt der nicht, warum kommt der nicht und so weiter. Ich hoffe, sie werden uns ausführlich Auskunft geben. Da ist zunächst mal die Position des Torhüters. Da hat es doch einige überrascht, irgendwie, dass der letztjährige Stammtorhüter und auch schon länger Stammtorhüter Daniel Zivlidis den Verein verlassen hat. Dafür ist mit Kevin Knödler vom FSV Oggersheim ein neuer Torhüter gekommen. Können Sie uns kurz schildern, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Torwartwechsel?
Ja, die Kaderplanung, die lief ja noch, als der Alexander Konrad bei uns war. Und er hat irgendwann mal verlauten lassen, wenn es im Torhüterbereich die Möglichkeit gibt, dass wir uns da verstärken können. Und dann sollte man das in Angriff nehmen. Also habe ich mich darum gekümmert und habe dann parallel gleich dem Christopher Strauch, der seinerzeit auch, sage ich mal, kein Thema war, und dem Zivlidis gesagt, dass wir versuchen, uns auf der Position zu verstärken, zu verändern. Und haben dann letztendlich mit dem Kevin Knödler für die Regionalliga, für Regionalliga-Verhältnisse einen überragenden Torhüter bekommen, bin ich der Meinung.
Wie kam da der Kontakt zustande, wenn ich fragen darf?
Gut, er kam, den Kevin Knödler kenne ich schon etwas länger. Das ging damals, ich habe es eben schon angedeutet, noch mit dem, in Absprache mit dem Alexander Konrad, der kannte ihn auch. Aber zu meiner Zeit, als ich Trainer war beim SV Sandhausen, wollte ich den Kevin Knödler schon mal nach Sandhausen holen. Hat aber nicht geklappt, weil er war seinerzeit noch bei Hoffenheim gewesen und hat ein Angebot gekriegt aus Elversberg, ging nach Elversberg. Und jetzt habe ich ihn so ein bisschen verfolgt, als er letztes Jahr in Oggersheim gespielt hat. Und habe dann gleich Torhüterverstärkung, da ist mir gleich dann der Name Kevin Knödler eingefallen und habe den Kontakt hergestellt. Und zum Glück für uns, sage ich mal, sportlich hat es dann geklappt.
Das heißt, uns hat auch in die Karten gespielt, dass Oggersheim abgestiegen ist.
Ja, das war nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt, dass er sich halt verändern wollte. Und ich habe es auch gesagt im Vorfeld schon mal, Waldhof ist an sich immer noch eine gute Adresse. Und der ist beschäftigt noch, der Kevin Knödler, bei der SAP. Der kann das ein bisschen verbinden. Die Freundin ist bei der SAP beschäftigt. Er wohnt in Schwetzingen. Also das hat alles irgendwo dazu mit beigetragen, dass er dann gesagt hat, okay, Waldhof, interessanter Verein und traditionsreicher Verein. Dann kann ich mich vielleicht auch ein bisschen sportlich verbessern. Und dann hat es geklappt letztendlich.
Okay, erstmal hallo. Der Schröder ist auch da. Und ja, ich habe dann gleich mal eine Frage zum Thema, was auch viele im Forum beschäftigt hat. Wie ist da, ja, sagen wir mal so, die Relation, weil es ja auch gerade viel im Geld geht beim Waldhof. Ja, genau, also ist ein Knödler einfach teurer als ein Zivlidis oder machen wir da eher Plus?
Das haben viele nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so. Wir haben bei allen Spielern, die jetzt neu dazugekommen sind oder die wir behalten haben, die, wo die Verträge ausgelaufen sind, die haben auf Geld verzichten müssen, logischerweise. Mhm. Und das hat man mir anfangs auch nicht geglaubt am Anfang. Der Kevin Knödler ist auf jeden Fall auch billiger wie der Zivlidis.
Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen quasi.
Ganz genau.
Super. Zum Thema Torhüter nochmal, was auch mich interessiert persönlich und was auch viele im Forum interessiert, weil ja auch eine Zeit lang, naja, so rumgegeistert ist, sage ich mal, die Alternative, den Mikkel Schuster aus der A-Jugend als zweiten Torhüter einzusetzen. Wie sieht es da eigentlich Standarddinge aus? Bleibt er da mal so?
Das war ein Thema, weil der Christopher Strauch war ja auch so gut wie weg gewesen bei uns. Und heute ist es ja ganz einfach so, das fängt in der Jugend schon an, ob das C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend ist, alle haben Berater. Ja. Und die haben halt manchmal ein bisschen andere Vorstellungen wie die Vereinsverantwortliche. Ja. Und die haben zum Teil, das kann ich ja offen ehrlich sagen, die haben zum Teil auch Summen abgerufen, die von uns gar nicht realisierbar waren. Ja. Der hätte bei uns, den hätte man dazu genommen, das war auch schon fast klar, so finanziell in dem Bereich wie die anderen jungen Spieler bei uns, ja. Norbert Kirchner, jetzt Patrick Geisinger oder der Hans Kai oder wie die all heißen, wo dazugekommen sind, Max Socher ist noch dabei und das hat nicht hinkauen und klar, logisch, und dann habe ich die sich halt ein klein bisschen, die Berater ein bisschen verzockt, sage ich mal. Und ich habe damals dem Berater schon gesagt, als das erste Gespräch stattgefunden hat, irgendwann nach 4, 6 Wochen stehen sie wieder da und sind vielleicht froh, wenn man den Michael Schuster nehmen würden. Das hat damals, ging so aus, die haben dann praktisch einen anderen Verein gesucht für den Michael Schuster. In der Zwischenzeit, glücklicherweise für uns, hat der Christopher Strauch noch keinen Verein gehabt, da habe ich mich mit dem in Verbindung gesetzt und habe das dann klar gemacht, dass der für ein weiteres Jahr bei uns bleibt. Mhm. Und 2 Wochen später rief der Berater mich an, er könnte sich das mit Christopher Strauch wieder rückgängig machen, der Michael Schuster und der Brautverein und hier und her. Aber ich habe gesagt, jetzt spitze, habe ich gesagt, also wir haben jetzt dem Christopher Strauch wieder zugesagt und das machen wir auch so und das Thema ist für uns erledigt.
Der hat auch kein Problem damit, ein weiteres Jahr auf der Bank zu sitzen, der Christopher Strauch.
Nein, das ist so einer, der zählt bei uns noch zu der U23, was für uns auch wichtig war, deshalb war ja der Michael Schuster ein Thema bei uns. Und wir haben jetzt einen erfahrenen Torhüter, für unsere Verhältnisse oder für Regionalliga-Verhältnisse ein sehr guter Torhüter. Und das war mit dem Christopher Strauch auch so jetzt hat besprochen. Er kann profitieren, er kann lernen, er kann die Spiele was abgucken bei dem Kevin Knödler. Und wenn irgendwo was sein sollte oder durch Verletzung irgendwo, dann ist er halt einmal drin und dann muss er halt zeigen, was er kann. Ich war der Meinung, jetzt in der Endphase, in der vergangenen Saison, hätte man in den letzten 3-4 Spielen mal gucken können, was der Christopher Strauch überhaupt kann. Den hätte ich schon mal reingestellt. Es ging ja praktisch um gar nichts mehr bei uns. Ist auch nicht passiert und vielleicht hat er jetzt irgendwo im Laufe der Runde die Möglichkeit.
Und der Kevin Knödler ist mit Abstand der älteste, die älteste Neuverpflichtung. Ist zwar die Torhüterposition, aber sehen Sie da vielleicht eventuell Probleme? Er ist 33, wenn ich sagen darf.
Ich sehe keine Probleme. Wenn ich jetzt sehe, dass Herr Roberto von Bayern München 35 wechselt zum HSV, kriegt einen 2-Jahres-Vertrag mit Option, ist ein Feldspieler, ein Mittelfeldspieler. Also der Kevin war da auch letztendlich, wie gesagt, da ist da auch uns entgegengekommen. Der hat nicht gesagt, ich will einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag oder einen 2-Jahres-Vertrag mit Option. Er hat gesagt, man mache das ein Jahr, dann können beide gucken, wie es läuft. Und wenn irgendwo Gesprächsbedarf da ist, können wir uns im Winter irgendwo zusammensetzen und erhalten und vielleicht gucken, wie es weitergeht. Also vom Alter her ein Torhüter mit 33 Jahren, also nix. Überhaupt keine Probleme.
Schröder, hast du noch eine Frage zu den Torleuten? Sonst
ist eigentlich abgehakt, das gerne okay. Mit Abwehr weitermachen.
Bevor ich mit der Abwehr weitermache, möchte ich euch natürlich auch darauf hinweisen, dass ihr natürlich dem Herrn Sebert hier direkt eure Fragen telefonisch stellen könnt. Und zwar direkt hier bei uns im Studio unter 0621 für Mannheim 33939801 anrufen und dem Herrn Sebert selbst eure Frage stellen.
Jetzt ist mir natürlich schon was eingefallen. Wir müssen natürlich nur das noch entschuldigen. Den armen Kerl, der ist jetzt kurzfristig krank geworden. Unsere Doppelpassionär-Legende. Gute Besserung von hier aus und Grüße. Und
ja, rufen wir an Dasch und stellen eine Frage.
Genau.
So, machen wir wieder, wie der Schröder schon angekündigt hat, mit der Abwehr weiter. Da hab gestern Abend versucht, so ein bisschen herauszufinden, wer denn da bleibt, wer denn nicht da bleibt. So klare Aussagen vom Verein kamen dann doch nicht irgendwie, gerade was manche Positionen angeht. Also ich habe hier auf meiner Liste stehen, dass Norbert Kirschner da bleibt, René Schwall da bleibt und Marc Socher da bleibt. Stimmt das denn erstmal?
Gut, wenn ich jetzt mal die direkte Abwehr ansprechen darf, das sind natürlich für mich die praktisch die Innenverteidiger. Da haben wir den Norbert Kirschner letztendlich, habe den Patrick Geisinger mit dabei von der U23 und habe den Marc Socher mit dabei von der U23. Und das sind drei Leute, das ist der älteste 22, 20, 19 und auf der Position ist noch ein Platz frei. Den versuchen wir zu besetzen mit einem guten, erfahrenen Regionalligaspieler, der vielleicht auch deine Jüngere ein bisschen weiterhelfen kann, der die ganze Abwehr ein bisschen steuern kann, lenken kann. Und da sind wir dran, sind wir auch vielleicht noch am Testen im Laufe der Woche oder vielleicht auch die nächste Woche, dass wir da noch einen geeigneten Mann finden und dann ist das Abwehrzentrum bei uns personell abgeschlossen.
Wie sieht es auf den Außen aus? Man sagt irgendwie, René Schwall möchte eigentlich gern den Verein verlassen, hört man zumindest immer so.
Ja, der hat immer mal verlauten lassen, der will den Verein wechseln, der will in die Drittliga und hat... auch wenn es nach seinem Berater geht, Angebote gehabt, aber die haben sich alle wieder irgendwo zerschlagen oder haben sich rausgestellt als Seifenblasen. Und ich habe mich mit dem René Schwall 2-3 Mal unterhalten und habe ihm klargemacht, was er hier für Möglichkeiten hat und weil er halt auch einer ist aus dem eigenen Bereich. Und der hat dann gesehen letztendlich, dass wir hier einen Umbruch vollzogen haben. Und er mit seinen 24 jetzt auch schon zu den gestandenen Spielern zählen bei uns, zu den Leistungsträgern zählen kann. Und das hat er jetzt begriffen und er ist vom ersten Tag an mit voll dabei, und mit Energie und Freude. Und ich bin sicher, dass der René Schwall uns noch viel Freude machen wird auf der linken defensiven Seite.
Also es wird ganz klar mit ihm geplant?
Ja, der ist dabei. Ist also, da gibt es kein Wenn oder Aber. Der René Schwall ist hier und noch einen Vertrag bei uns. Und ich glaube auch so, wie ich ihn jetzt beobachtet habe in den ersten beiden Tagen im Training, der hat schon wieder Lust bekommen, beim Waldhof zu spielen.
Okay, Dann mache ich gerade mal weiter. Matthias Örum. Sie hatten die Innenverteidiger angesprochen. Matthias Örum hat ebenso wie Schwalle noch einen Vertrag bei uns.
Ja, also das habe ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Also wir haben einen generellen Umbruch gestartet hier bei uns. Und ich glaube schon, wenn man jetzt mal den ganzen Kader sieht, von der Struktur her, von der Altersstruktur her, wo auch, bin ich der Meinung, die Leute bei uns, das Umfeld, die Zuschauer, die Fans, sich mit identifizieren können. Und das sind halt Leute, gerade Matthias Örum, die haben überdurchschnittlich, ist auch kein Geheimnis mehr, Geld verdient beim SV Waldhof. Der hat einen laufenden Vertrag bei uns und da sind wir dran, mit ihm in gewissen Gesprächen irgendwo zu regeln, dass er vielleicht irgendwo über eine Abfindung den Verein verlässt. Also das ist noch offen, die Personalie, aber es wird so sein, dass der Matthias Örum nicht mehr in die Mannschaft zurückkehren wird.
Okay, klares Statement. Wie sieht es denn mit Sebastian Geider aus?
Sebastian Geider ist auch weg, der Vertrag ist ausgelaufen, haben wir offensichtlich kein Interesse gehabt dran, in Absprache mit dem Walter Brat. Wobei ich gleich einfügen will, alles was jetzt, nachdem der Walter Brat verpflichtet wurde, in Absprache geht mit dem Trainer letztendlich. Also wenn der Trainer sagt, okay, den Spieler, und dann muss ich gucken, dass wir das in finanziellen einen guten Bereich kriegen für den SV Waldhof, und dann machen wir das. Solange noch kein Trainer da war, habe ich die Personalie alles praktisch allein entschieden. Ich habe gewusst, was wir brauchen, was wir benötigen. Und jetzt, nachdem der Walter Brat dann feststand als Trainer, haben wir das, oder geht das alles praktisch in Absprache mit dem Walter Brat, logischerweise.
Ja, ich denke, zu den Trainerpersonalien kommen wir nachher. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Das war Geider, haben Sie gesagt gerade eben. Und
den Patrick Geisinger hatte ich ja noch mit Fragezeichen, aber da haben Sie auch gesagt.
Patrick Geisinger ist dabei, den haben wir hochgezogen von der U23.
Ja.
Okay, ab ins Mittelfeld. Ne? Gut, zur Abwechslung übernehme ich mal wieder jetzt mit dem Mittelfeld. Gut, was da feststeht, ist Bauder, Neuzugang Böscher, Ginter, brauchen wir jetzt gar nicht abzuhaken. Ein paar, ja, Abgänge haben wir ja auch, stehen ja eigentlich auch fest, das ist ja auch klar kommuniziert worden. Wobei ich jetzt noch nicht hundertprozentig sicher war, mit Kevin Wittke gibt es dann, oder ist
der? Nein, das ist erledigt. Der Vertrag lief aus, okay. Und da haben wir uns andersweilig irgendwo entschieden.
Genau. Schröder, du darfst es auch nicht so schnell abhaken. Mich würde nämlich vor allem die Neuzugänge interessieren, denn im Mittelfeld haben wir, glaube ich, am meisten Neuzugänge.
Ja, wenn man mal die Rechte, weil wir gerade den Schwall angesprochen haben, den René Schwall. Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der rechten Seite defensiv, haben wir den Chris Böscher von Wacker Burghausen dazugeholt, der vor 2 Jahren in Oggersheim gespielt hat. Den habe ich auch selbst spielen sehen. Für Oggersheimer Verhältnisse ein überdurchschnittlicher Spieler, ist dann auch nach Burghausen gegangen und hat bei denen in der dritten Liga in der vergangenen Saison, glaube ich, um die 20 Spiele gemacht, von Anfang an. Und das sind natürlich alles so Kleinigkeiten, die dann mit einer Rolle spielen. Wenn man so einen Spieler dann hierher kriegt, von der dritten Liga wieder in die Regionalliga, der ist aus der Region, die Freundin hier ist auch aus der Region. Er hat mir gesagt, ja, die bekommen Nachwuchs und, wollen sich wieder verändern. Und dann liegt natürlich nahe, dass Waldhof da ein Thema ist. Der wird also der kann auf der rechten defensiven Seite spielen, kann aber auch im offensiven Bereich eingesetzt werden. Und wir haben es immer so gehandhabt, dass man irgendwo auf verschiedene Positionen immer einen, sage ich mal, einen guten, erfahrenen hat oder der schon längerfristig in der Regionalliga spielt, und haben Jüngere dazu genommen. Und hier auf der rechten Seite haben wir von Südwest-Ludwigshafen den Eduard Hartmann dazu genommen, der ist 22, das ist so ein Kandidat, der steht voll im Berufsleben, der wohnt zu Hause bei den Eltern, der hat sich ein Jahr freistellen lassen und versucht es mal, ob er, sage ich mal, im Profibereich da irgendwo so kleinere Karriere starten kann.
Wie sieht es denn da allgemein aus? Ihr müsst entschuldigen, wenn ich jetzt nicht immer dazu sage, von wem die Fragen kamen. Es kamen teilweise Fragen doppelt und dreifach. Ich werde versuchen, es dazu zu sagen. Irgendjemand hatte gefragt, wer von den Neuzugängen denn für welche Mannschaft in Frage kommt. Das heißt, wer für wen ist die Regionalliga vorgesehen und wer ist eher perspektivisch ein Regionalligaspieler und soll erstmal sich in der Verbandsliga versuchen?
Ne, von den Leuten, wo wir jetzt reden, also da reden wir mit Sicherheit von allen Spielern für die Regionalliga. Ist ja klar, wenn wir eine U23, der Rainer Hollisch trainiert jetzt in der neuen Saison, ist auch kein Unbekannter auf dem Waldhof, aber es wird auch so sein, die Spieler, ist egal, ob das ein jüngerer oder ein älterer Spieler ist oder einer, der, sage ich mal, so mittendrin liegt, wenn die bei der ersten Mannschaft, in der Regionalliga-Mannschaft sozusagen, jetzt zum Einsatz kommen, jetzt zum Spielen kommen, wäre die in der Verbandsliga zum Einsatz kommen. Ne, das ist also abgesprochen und wir versuchen auch da irgendwo schon ein bisschen die Harmonie irgendwo besser zu gestalten, wie das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, dass Regionalliga-Mannschaft, U23-Mannschaft, A-Jugendbereich, dass da besser irgendwo kooperiert wird untereinander und abgestimmt wird und dann hat dann letztendlich jede Mannschaft was davon.
Hört sich gut an. Ja. Wenn ich dann gleich weiterfragen darf. Ich schaue hier auf meine Liste. Wir haben einen Neuzugang aus der Jugend vom SC Freiburg, einen Neuzugang aus der Jugend vom KSC, einen Neuzugang von TSG Hoffenheim 2. Mhm. Wie kommen wir zu solchen Spielern? Ja, beziehungsweise was führt die Leute zum SV Waldhof?
Ja, ich sage jetzt mal, das sind alles Spieler, wo ich vielleicht Kontakte habe in die Region und wenn ich jetzt mal gerade Niklas Ginter anspreche, auf dem SC Freiburg, der hat bis vor einer Woche noch hat er um die Deutsche Meisterschaft gespielt mit der U19. Und bei Freiburg ist es ganz einfach so, wenn da Jahr für Jahr immer wieder aus dem A-Jugendbereich Spieler rauskommen zu ihrer U23 und dann haben die natürlich Überangebot. Und gerade auf der Position, ich habe auch mit dem Trainer gesprochen, der die U19 trainiert in Freiburg, und habe die natürlich auf der Position 4 oder 5 oder 6 oder 7 Spieler. Nicht? Und dann gibt es natürlich schon die Möglichkeit, dass man vielleicht, wenn man Glück hat, über Kontakte an so einen Spieler drankommt. Und das ist uns gelungen und das ist ein absoluter Stammspieler in der Mannschaft gewesen in Freiburg. Spielt sehr gute Standardsituationen, ist, sage ich mal, ein junger, vernünftiger Mann und hat fußballerisch alle Perspektiven. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir. Den holen wir hierher und genau das gleiche gilt auch dann letztendlich für den Patrick Haag, der aus dem KSC, aus der KSC U19 zu uns gekommen ist.
Gut, dann haben wir als Neuzugang noch Michael Reit vom FC Nöttingen.
Der war zum Teil beim Walter Brat schon in der Vorbereitung, im Probetraining gewesen, in der Endphase und ist auch ein junger Mann, hat im Training an was ich sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich spiele auf der Außenbahn, ich kann mit dem Ball umgehen, ist sehr schnell. Und aufgrund dessen haben wir da gesagt, okay, auf der Position als junger Spieler nehmen wir den auch dazu.
Gut, dann interessiert die Leute, wenn wir es vom Mittelfeld haben, dass Marco Lapping bleibt, hat der Schröder ja schon eben gesagt. Irgendwie, wir freuen uns sehr, dass er da bleibt. Ich denke mal, wenn ich mir auch das Alter der Spieler anschaue, ist wohl geplant, um den Marco Lapping herum ein Mittelfeld aufzubauen.
Ist klar, wenn man viele junge Leute, es hört sich gut an, nicht? Aber man braucht halt auch den einen oder anderen Erfahrenen. Und wir haben mit dem Kevin Knödler im Tor, mit dem Marco Lapping, sage ich mal, im Mittelfeldbereich. Der Christopher Hoog ist ja auch mittlerweile oder verhältnismäßig noch jung, aber hat auch schon 3, 4, 5 Jahre Senior auf dem Buckel, der im Mittelfeldbereich eingesetzt wird. Dann haben wir den René Schwall, der auch zu den Erfahrenen zählt bei uns. Und aufgrund dessen wollen wir auch, was ich vorhin angedeutet habe, im zentralen Abwehrbereich noch einen erfahrenen Spieler dazu holen, dass man in jedem Mannschaftsteil mit erfahrenen Spielern spielen kann und immer Junge irgendwo mit dabei hat.
So, apropos erfahrene Spieler. Ich muss leider auf unser dynamisches Duo Baba Zweiland zu sprechen kommen. Die haben über die Presse verlautbaren lassen, dass sie selbst davon ausgehen, noch einen gültigen Vertrag bei uns zu haben. Von Seiten des Vereins hört man anderweitiges. Können Sie uns da aufklären, was da der Stand ist?
Ja, das, so wie ich sagen, das ist zwar ein Duo, ob sie dynamisch sind, lass ich mal im Raum stehen. Weiland ist generell Vertrag ausgelaufen. Ist also kein Thema mehr bei uns. Das ist immer wieder in der Presse ein bisschen anders rübergekommen. Und wir sind der Meinung, wir haben das prüfenlos auch von unserem Rechtsanwalt, dem Dr. Weber, dass der Christoph Babatz keinen gültigen Vertrag hat. Er ist der Meinung, er hat einen gültigen Vertrag. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da irgendwo zurande kommen. Wir gehen davon aus, dass der Christoph Babatz andersweilig irgendwo sich umgeschaut hat oder sich umschauen wird und bei uns auf keinen Fall mehr, egal wie es da eine Regelung gibt, bei uns auf keinen Fall mehr spielen kann in der ersten Mannschaft.
Wie ist da so der Stand in den Verhandlungen, die man da gerade betreibt?
Ja, also sehr wahrscheinlich wäre jetzt halt irgendwo vielleicht die Anwälte miteinander reden oder also wir gehen davon aus von unserer Seite her, dass das Vertragsverhältnis irgendwo nicht besteht. Mhm. Und aber jetzt unabhängig von dem, was rauskommt, das trifft genauso, wie das für den Hörum zutrifft. Also in dem Bereich oder von dem Bereich, was wir da gehabt haben, an den Spielern, da gehört auch noch Olof mit dazu, der ja zur SAP gegangen ist, oder Weiland oder Örum, Babaz und alles, wie die heißen, da wird also keiner mehr im aktiven Kader bei uns auftauchen.
Wir nehmen Sie beim Wort, Herr Sebert.
Naja, können Sie.
Ich habe hier auf meiner Liste noch zwei Spieler, über die ich gar nichts gehört habe, die auf jeden Fall offiziell im Kader der ersten Mannschaft letztes Jahr standen, nämlich zum einen Fisnik Miftari und zum anderen Sandro Inguanta, der vor allem
in der
zweiten Mannschaft
irgendwie eigentlich. Der Fisnik, der war ja letztendlich verletzt längere Zeit, hat glaube ich einen Kreuzbandriss gehabt und der Inguanta hat ja letztendlich nur in der U23 gespielt. Der Inguanta hat frühzeitig verlauten lassen, dass er den Verein verlassen will. Das hat er auch gemacht. Und nachdem der Walter Brat feststand als Trainer, haben wir uns abgesprochen oder haben uns unterhalten über den Muftari Fisnik. Und da sind wir übereingekommen, dass der bei uns, sage ich mal, so wie das Mittelfeld im Moment zusammengestellt ist, keinen Platz findet. Also der wird auch oder hat den Verein verlassen.
Und als letztes im Mittelfeld habe ich hier auf der Liste, da stand heute in der Zeitung, dass da Gespräche geführt werden. Scheinbar wird sich der Verein gern trennen, ist Marco Rummenigge.
Ich sag's zwar nicht gern, aber der Marco Rummenigge gehört bei uns zu den Besserverdiener, sage ich mal, im Moment noch. Und da sind wir dran, ich habe auch mit seinem Berater gesprochen. Wobei der Marco Rummenigge, sage ich mal, von seiner Einstellung her, von seiner Art her, wie er erzogen ist und, also wie er alles abwickelt bei uns. Also ein Top-Junge, profihafte Einstellung, gut erzogen. Aber die andere Seite ist wieder, es wird schwer, wenn man ihn, sage ich mal, bezahlen müsse. Da habe ich mit seinem Berater gesprochen und es kann jetzt sein, dass er vielleicht bei dem einen oder anderen Verein ein Probetraining macht und wenn es die Möglichkeit gibt, dass er einen Verein findet, dann wird er uns verlassen.
Okay, aber er nimmt am Training teil und.
Er nimmt teil, er wird also so behandelt, solange da nichts anderes irgendwo bekannt ist, wird er am Training teilnehmen, wird hier sein Trainingsprogramm abwickeln und wenn dann ein Verein da ist, wo Interesse hat, wo man sagen kann, okay, er muss zur Probe hin, dass er auch körperlich fit ist und dann kann man das machen. Ansonsten wird er genauso behandelt wie die anderen Spieler, die unter Vertrag sind bei uns auch.
Gut, Schröder, den Angriff überlasse ich jetzt mal dir, bevor ich mir hier den Mund fusselig rede.
In Ordnung. Okay, dann greife ich mal wieder ins Geschehen ein. Ja, gut, da ist es ja so, was mich jetzt noch persönlich interessieren würde, ist jetzt auch dieser Mario Benincasa. Mhm. Da war auch ein paar so ein Gespräch im Forum, weil er ja eigentlich in der Landesliga war es oft, dass er heimkommt. Ja, ja. Also er ist aber auch schon jetzt für die erste vorgesehen.
Der ist im Regionalliga-Kader mit dabei und ich habe den zufälligerweise selbst gesehen, als die U23 von uns in Oftersheim gespielt hat. Ja. Und da ist mir der Junge aufgefallen, weil er sehr körperlich robust war, stark war. Und unsere Verteidiger, das war damals, glaube ich, der Patrick Geisinger und der Marc Sora, den hat er zugesetzt ohne Ende. War fleißig, war körperlich, hat körperlich betont gespielt und nach Absprache mit dem Walter Brat haben wir da mal das Ganze arrangiert, dass er dann zu uns, zur ersten Mannschaft, da war der Alexander Konrad noch da, ins Training kommt. Ja. Hat eine Woche oder zwei, glaube ich, auch mittrainiert. Und nachdem der Walter Brat dann irgendwo bei uns Cheftrainer wurde, und dann haben wir uns abgesprochen und wir probieren das. Das ist einer von den jungen Leuten, der hier in, glaube ich, Schwetzingen wohnt, da hat seine Lehre fertig gemacht und wohnt zu Hause, hat die Möglichkeit, weil die ein Geschäft haben von elterlicher Seite her, dass er da genauso trainieren kann unter Vollprofibedingungen wie die anderen. Der hat in der Landesliga oder über 20 Tore gemacht und das ist so ein Spieler, wo man sagt, okay, das probieren wir, gucken wir, was rauskommt. Und wir haben halt immer noch den Vorteil, bei unseren jüngeren Spielern, wenn sie halt oben nicht ganz dran kommen, können sie zumindest mal in der Verbandsliga noch zum Einsatz kommen.
Also quasi perspektive Spieler im Regionalliga-Team.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Dann zum Oliver Heil. Gibt's von Ihrer Seite noch zu sagen? Also
gut, der Oliver Heil, das ist ein Stürmer, der hat es bewiesen, dass er ein absoluter Regionalliga-Spieler ist bei der U23 beim 1:05. Und wollte sich auch letztendlich mal verändern, ne? Weil bei denen komme ich auch wieder, die sind jetzt deutscher Meister auch in der A-Jugend, kommen auch wieder junger nach, sage ich mal. Und der hat Tore gemacht, nachweislich in Mainz. Und ich glaube schon, dass man den zu den gestandenen Regionalligaspielern zählen muss. Genauso wie den Giuseppe Burgio bei uns.
Okay. Ja, also, na gut, Fragezeichen gibt es ja im Moment. Ja, gut, doch eins,
zwei. Ja, wobei man den Ding noch dazu nehmen muss. Klar, den Hans Kai, ne, den haben wir auch mit hochgezogen. Der hat sich sehr gut entwickelt. War auch, wo es dann letztendlich ging, darum, ballen wir ihn nicht, Vertragsgespräche. Also, das ist ein, sag ich mal, sehr guter, auch vom Kopf her, junger Mann, der weiß, was er will. Wobei sich die Vertragsverhandlungen mit ihm gar nicht so lang hingezogen haben wie mit vielen anderen bei uns. 2-3 Tage war das erledigt, der weiß, was er will. Der studiert hier noch in Mannheim und hat sich auch, wie es vielleicht auch viele machen können, jetzt in der U23 spielen, über die U23 in die erste Mannschaft reinspielt und jetzt ist er absolut im Kader mit dabei.
Okay. Was mich in dem Kontext dann auch gerade interessieren würde, weil es da ein U23-Spieler ist, der übernommen wurde, kamen ja auch Fragen auf, weil ein paar U23-Spieler eben nicht übernommen wurden, beziehungsweise dann gewechselt sind. Mhm. Stichwort jetzt mal Ali Pitzgün. Mhm.
Ergin Parkel wäre auch noch zu nennen.
Ja, genau, eben.
Ja, also wenn ich jetzt gerade mal den Ergin ansprechen darf, der kam zu den Vertragsgesprächen mit seinem Vater. Und das Ganze jetzt irgendwo ein bisschen zu verkürzen, der Ergin Parkel, der hat den besten Vertrag vorgelegt gekriegt von allen jungen Spielern bei uns. Und dann kam es über den Vater noch und da noch ein bisschen was und da wollen wir noch ein bisschen und vielleicht Prämie, wenn man nicht eingesetzt wird und. Und irgendwann ist einmal das Ende der Fahnenstange und dann habe ich gesagt, Ergin, hier, so schaut es aus, wir wollen dich 2 Jahre binden hier, das sind die Konditionen, die waren an was ich, man muss ja sehen, der Ergin hat in der Regionalliga hat genau 5 Spiele gemacht, hat 2-3 Tore gemacht, alles in Ordnung und deshalb hat er auch die finanzielle Möglichkeit gehabt, so bei uns hier zu spielen. Mhm. Und dann hat er irgendwo, haben wir gesagt, den Zeitpunkt festgelegt, das hat sich immer wieder verzögert. Und dann kam man dann am Schluss noch an, 2-Jahres-Vertrag, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, ich will einen 1-Jahres-Vertrag. Ne? Und das habe ich generell nicht gemacht, weil ich gesagt habe, der hat in der U23 gespielt, der ist ausgebildet worden. Dann hätte mir ihn jetzt ein Jahr bei der ersten Mannschaft, würde ihn ausbilden und würde uns auch Geld kosten. Und dann würde er sagen, vielleicht nach einem Jahr, so, Freunde auf dem Waldhof, das war's, jetzt gehe ich weg. Also daran ist es gescheitert. Und wie gesagt, ich sage es noch einmal, der hat von unseren ganzen jungen Spielern hat einen besten Vertrag vorliegen gehabt. Und dann hat er sich entschieden, sage ich mal, weil das eine oder andere nicht noch verändert wurde, zu gehen. Muss er probieren, irgendwann muss man mal auch in der Richtung ein Zeichen setzen. Mhm. Haben wir gemacht, wir hätten gern behalten, logischerweise, aber nicht um jeden Preis.
Okay. Ich möchte so langsam auch mit dem Kader abschließen. Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass schon mehr als die Hälfte der Sendung um ist. Wir haben noch sehr viele andere interessante Fragen. Allerdings muss ich 2 Fragen auf jeden Fall noch stellen. Und zwar fragt der Hallo Genscher, der übrigens sehr viele und sehr schöne Fragen gestellt hat, hier, wie denn der Stand der Planung ist. Ist die Planung abgeschlossen? Ich hoffe mal nicht. Und welche Positionen werden noch besetzt? In dem Zusammenhang möchte ich gleich die 2. Frage anschließen. Die können Sie vielleicht dann beide gleichzeitig beantworten. Es wird immer wieder gemunkelt, dass Daniel Reule ein Interesse hätte, irgendwie zum SV Waldhof zurückzukehren. Können Sie zu der Personalie Daniel Reule dann vielleicht auch noch was sagen?
Also vom Kader her, von der Kaderstärke her, wir planen in etwa mit 20 Feldspielern plus 2 Torhüter. Im Moment sind noch 2-3 Positionen offen. Die eine habe ich schon angedeutet, das ist ein guter, erfahrener Innenverteidiger. Wir suchen vielleicht noch was auf der rechten, auf der linken Seite offensiv. Und wenn sich was anbietet, zu unseren 4 Leuten, die wir im Offensivbereich haben, das normalerweise von der Größe her ähnliche Spieler sind, wenn wir da vielleicht noch einen guten, großen, kopfballstarken Spieler dazu bekommen würden oder kriegen könnten, dann würde man da vielleicht auch noch personell reagieren. Das sind die Positionen, wo offen sind. Da werden wir mit Sicherheit auch noch testen jetzt in den nächsten Tagen im Training oder auch in den Freundschaftsspielen. Daniel Reuler habe ich gehört, dass er Interesse hat, wieder zurückzukommen. Aber das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, es ist alles bei uns eine finanzielle Frage. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er bei uns spielen kann. Er hat es auch bewiesen. Aber im Moment gibt es so keinen Kontakt.
Gut, dann möchte ich den Block Kaderplanung abschließen. Wir spielen ein kurzes Stück Musik, damit Sie auch ein bisschen verschnaufen können. Ruft an 33 93 9801 in Mannheim und stellt dem Herrn Siebert selbst eure Fragen und wir sind dann nach einem kurzen Stück Musik wieder für euch da.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.
So, ihr hört immer noch Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Die letzten 23 Minuten. Unser Studiogast ist immer noch Günther Sebert, der sportliche Leiter des SV Waldhof. Wir haben hier im Studio Zuwachs bekommen. Irgendwie der ganze Sebert-Fanclub scheint hier zu sein. Und am Mikrofon ebenso. Der Carlo ist nämlich jetzt auch hier am Mikro.
Ja, guten Abend.
Und der wird euch jetzt auch die nächste Frage an den Herrn Sebert stellen.
Ja, hallo Herr Sebert. Genau, ich wollte noch mal kurz auf die Personalie Konrad zu sprechen kommen. Das kam ja für viele überraschend, dass der direkt nach Saisonende entlassen wurde. Man konnte auch ja, in Fankreisen mal wieder hören, dass sie mit seiner Arbeitsweise, mit seiner Aufstellung vielleicht, sage ich mal, nicht ganz so zufrieden waren. Ist dem so oder gab es da auch eher den finanziellen Aspekt?
Das gab es auch im finanziellen Aspekt, logischerweise. Und vorab für die Aufstellung, für die personelle Situation auf dem Waldhof, was im Feld was eingelaufen ist, wer in der ersten Elf war, da war ganz allein. Da habe ich auch bis zum letzten Tag nicht irgendwo reingeredet. Das war ganz allein verantwortlich dafür, der Alexander Konrad. Dass das dann letztendlich auseinandergegangen ist, das hat sich ein bisschen irgendwo zurückliegend schon abgezeichnet. Denn ich habe mir jetzt mal ein Bild machen müssen in den 3-4 Monaten, wo ich da war. Ich war oft im Training, war oft bei den Besprechungen dabei, bei einer Analyse dabei. Und was mir generell nicht in den Kopf wollte oder was ich nicht kapiert habe, auch im Nachhinein, die Ordnung, die Disziplin, wie alles hier gehandhabt wurde, das hat an was ich mit, das habe ich auch dem Alexander Konrad gesagt, das hat an was ich nichts mit Profifußball zu tun gehabt. Ne? Da sind zum Beispiel Spieler gekommen, die haben eine Krankmeldung abgegeben, hat er die 14 Tage nicht gesehen.
Okay. Ne?
Da ging es dann letztendlich auch mal um den Christoph Babatz, der krankgemeldet war und Krankmeldung abgegeben. Und dann ging es da mal darum, habe ich ihn gefragt, hast du den Christoph Babatz mal gesehen zwischen euch? Und dann hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, Alex, den wirst du noch einmal sehen. Und das ist eine Woche, bevor die Runde rum ist. Dann lief die Krankmeldung aus, dann bringt er eine neue Krankmeldung und dann war es das. Und genauso ist es dann auch gekommen. 8 Tage bevor die Saison vorbei war, hat er die Krankmeldung gebraucht, hat sie dem Herrn Leib gegeben beim Spiel. Und dann nicht mehr vernünftig gefunden, der Christoph Babatz zum Trainer hinzugehen, die Hand zu geben, guten Tag, so und so sieht es aus, Stand über die Krankheit. Und es hat sich jetzt alles irgendwo summiert. Nicht? Also Ordnung, Disziplin und, das war bei uns kein Thema gewesen. Nicht? Und. Man muss halt sagen, von den Punkten her, klar, von der Rückrunde, wir haben viele Spiele gewonnen. Nicht? Wir waren letztendlich auf dem 4. Tabellenplatz. War das an, was ich schon akzeptabel. Nicht? Aber das, die ganze Abwicklung und was da alles mit dazugehört, wenn man im Profibereich arbeitet, da gab es natürlich Riesenprobleme. Und dann sind wir übereinkommen, dass das, sage ich mal, mit dem Umbruch in der Mannschaft, mit der Neuorientierung, junge Leute und, dass man das, sage ich mal, auch dann mit dem anderen Trainer machen sollte.
Okay. Ja, und ich glaube, die meisten Leute sind jetzt auch mit der Wahl des Trainers zufrieden. Da kommt auch die Frage nochmal vom Hallo Genscher. Wer war an der Trainerfindung beteiligt? Und dann meine Frage noch gleich dazu vielleicht. Hatten Sie selber auch mal mit dem Gedanken gespielt, diese Rolle zu übernehmen?
Naja, das ist an was ich immer wieder an mich herangetragen worden. Aber ich habe immer wieder gesagt, mit dem Bereich, wo ich mich jetzt beim Waldhof betätige, da bin ich voll ausgelassen, bin ich zufrieden mit. Und was dann immer im Raum gestanden war, Trainer, sportlicher Leiter, so Magath-Modell und so, ja. Da habe ich mich an was ich nicht richtig identifizieren können mit. Und mit der Lösung, wie wir sie jetzt gefunden haben, sage ich mal, mit dem Walter Brat in Verbindung mit mir und so, das ist in Ordnung. Wir verstehen uns an was ich ganz gut. Und das ist, glaube ich, eine Lösung, wo alle sehr gut mitleben können.
Ja, wie kam die Lösung zustande? Also war das schon von vornherein ein Kandidat?
Ja, ich sage jetzt mal, der Walter war immer ein Kandidat gewesen. Und dann muss man bei uns immer wieder, was man auch bei den Spielern irgendwo an den Tag gelegt hat, man muss immer den finanziellen Bereich mit einbeziehen. Und wenn man natürlich dann, wie das bei den Spielern ist bei uns hier aus der Region, dann letztendlich eine Lösung findet mit dem Walter Brat hier, der ist vor Ort, der kennt die Gegebenheiten, der kennt die Spieler und. Und dann ist das an, was ich, sage ich mal, ganz schnell irgendwo so ausgegangen, dass man sagt, okay, das ist die Lösung, die wir machen wollen. Und ich sage es noch einmal, ich glaube schon für uns alle hier und auch für die Leute im Verein und auch was man jetzt auch hört in der Öffentlichkeit, also Da können sich viele identifizieren mit.
Ja, also.
In dem Zusammenhang möchte der Alligator wissen, ich lese einfach mal seine Frage vor, damit ich hier nichts falsch formuliere. Er sagt hier, man hört immer wieder, dass Sie mit Walter Pratsch nicht das beste Verhältnis haben. Sind Sie also über Ihren eigenen Schatten gesprungen, als er zum Trainer der ersten Mannschaft gemacht
wurde? Stimmt nicht, muss ich also dagegen sprechen. Wir haben also zu unserer aktiven Zeit beim SV Waldhof, sage ich mal, wir sind nicht diejenigen gewesen, die abends oder nach den Spielen wieder nach fortgegangen sind. Das, da hat es immer irgendwo verschiedene Gruppen gegeben, aber da hat es einfach sich nie Probleme gegeben irgendwo oder Streitereien oder dass irgendwo Disharmonie zwischen uns beiden war. Das stimmt also nicht. Das muss ich also irgendwo von mir weisen, das stimmt nicht. Wir haben ein ganz normales Verhältnis und jetzt aufgrund dessen, dass der Walter bei uns Trainer ist und ich bin der sportliche Leiter, ist das ein bisschen enger noch irgendwo alles miteinander verbunden. Aber wir haben überhaupt keine Probleme mit. Und so wie es jetzt im Moment ist oder so wie es jetzt im Moment am Anfang der Fall war, harmoniert es und wir verstehen uns gut, wir sprechen alles ab, so wie das normalerweise auch vorgegeben ist. Also ich sehe da keine Probleme.
Ja, genau. Dann kommen wir vielleicht noch zu der Frage, die der Colina stellt, der immer ein fleißiger Fragensteller ist. Gibt es für Walter Brat die Möglichkeit, auch im Falle einer Entlassung dem Verein erhalten zu bleiben?
Wir tun nicht den Trainer irgendwo verpflichtet, um gleich über Entlassungen zu sprechen. Also wir haben eine schwierige Saison vor uns, das wissen wir alle, weil halt ganz einfach auch viel jüngere Spieler mit dazugekommen sind. Und spricht auch jetzt nichts dagegen, wenn wir einigermaßen erfolgreich Fußball spielen, dass das mit dem Walter Brat über sein Haus weitergeht.
Das heißt, der Walter Brat bleibt uns noch ein Weilchen erhalten. Wie sieht es denn mit Ihnen selbst aus?
Ich sage jetzt mal, ich habe keinen Vertrag oder habe irgendwo schriftliche Abmachung. Es ist so, die Leute, die an mich herangetreten sind, das ist aufgrund dessen, dass wir uns schon ewig kennen, auch der Jugend zusammengespielt haben, der Jürgen Pohl. Der hat damals, war ich ein bisschen so in dem Sanierungsausschuss mit tätig und dann hat sich das entwickelt, sage ich mal, sportlicher Bereich und Planungen für die neue Saison. Und dann hat man sich entschieden, okay, sportlicher Leiter, aber da gibt es keinen Vertrag. Ich mache das nach wie vor, sage ich mal, für eine Aufwandsentschädigung. Alles, was ich praktisch investiere, ob das Telefon ist oder Fahrtkosten, das kriege ich ersetzt. Und alles andere muss man jetzt abwarten, wie sich das entwickelt in der Zukunft. Ich bin auch immer gefragt, ob ich das eventuell auch hauptberuflich machen kann. Das kann ich mir logischerweise vorstellen, weil es ganz einfach ein Bereich ist, wo ich abdecken kann, aufgrund meiner Zeit als aktiver Spieler oder auch aufgrund dessen bei den Vereinen, wo ich schon gearbeitet habe. Da ging es ja ähnlich, da war ich bei Vertragsgesprächen, bei Vertragsverhandlungen immer mit dabei gewesen. Und alles, was ich mir da irgendwo in den ganzen Jahren ein bisschen angeeignet habe, und das versuche ich jetzt halt irgendwo beim Waldhof mit einzubringen.
In dem Zusammenhang fragt Pusteblume, Sie haben es zur Hälfte eben schon beantwortet, möchte es noch ein bisschen genauer wissen, wie bestreiten Sie denn aktuell Ihren Lebensunterhalt? Ist Ihre Tätigkeit beim SVW fremdfinanziert oder vom Verein finanziert oder
Nein,
völlig ehrenamtlich?
Meine Tätigkeit ist im Moment voll vom Verein finanziert, also ich wiederhole es nochmal, Aufwandsentschädigung und parallel habe ich noch einen Arbeitgeber und das ist die AWO Mannheim. Da mache ich an verschiedene Schulen oder an verschiedene Einrichtungen, gebe ich so Fußball-AGs, Fußballunterricht an Schulen und das ist im Moment mein Hauptverdienst. Ich bin froh, dass ich da nicht so, sage ich mal, eingespannt bin, dass der Waldhof dann alleine muss, denn das höre zwar hoffentlich nicht so viele mit, die Hauptzeit verbringe ich halt im Moment mit Sicherheit auf dem Waldhof.
Ja, wir haben immer nur zwei oder drei Zuhörer.
Nein, das ist keine Angst, dann ist es in Ordnung.
Okay, dann kommt hier noch eine Frage zum Trainer oder zum Konzepttrainer. Gibt es ein Konzept, das heißt Verzahnung von Jugend, U23, A-Team und eben der Regionalligamannschaft?
Das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten. Wir wollen das ein bisschen intensivieren, dass da irgendwo alles ein bisschen runterläuft wie in der Vergangenheit. In der Vergangenheit war es so, das kann ich auch ganz kurz anschneiden, da hat der A-Jugendtrainer nicht mit dem U23-Trainer geredet, der Alexander Konrad hat sich nicht mit dem Walter Brat abgesprochen, das funktioniert halt nicht so. Und wenn man schon jetzt, so wie es jetzt im Moment der Fall ist, die A-Jugend spielt in der Bundesliga, die U23 ist von der Landesliga in die Verbandsliga aufgestiegen, wir haben, sage ich mal, Regionalliga-Mannschaft, haben eine ja, stramme Saison vor uns und da muss ganz einfach, da muss ein Kreislauf da sein, da muss eine gewisse Harmonie da sein, dass man sich abspricht, dass wenn es so sein muss, dass Spieler abgestellt werden von der A-Jugend auch in die U23 oder von der U23 in die erste Mannschaft und umgekehrt. Und das, da wäre man sehr großen Wert drauf legen, dass das besser harmoniert wie in der Vergangenheit und da können wir letztendlich auch alle davon profitieren.
Genau, Stichwort U23, wie sieht es da im Moment aus? Also wie sind da die Kaderplanungen?
Ist ein bisschen schwierig im Moment, weil die U23 hat ja bis vor 14 Tagen noch gespielt um den Aufstieg. Und ich sage es jetzt auch mal ganz deutlich, die finanziellen Mittel, die die Landesligamannschaft zur Verfügung gehabt hat im vergangenen Jahr, die haben es auch in der Verbandsliga. Mhm. Und kein Pfennig oder kein Euro mehr. Und da ist es natürlich mit so einem Etat, ist es wirklich schwer, eine Verbandsliga-Mannschaft irgendwo zusammenzustellen. Und wir sind dran, der Rainer Hollisch hat das übernommen, der wird die U23-Verbandsliga-Mannschaft trainieren. Und die sind im Moment, glaube ich, bei 12 oder 13 Leuten, aber auch aufgrund dessen, dass sie halt noch lange gespielt haben. Und ist auch nicht einfach, sage ich mal, die Leute, die aus der A-Jugend rauskommen, zu den Senioren oder so. Zu den Senioren dazu, die irgendwo für wenig Geld hier dann für die Landesliga oder beziehungsweise Verbandsliga-Mannschaft irgendwo hier zu behalten. Die kriegen Angebote aus Schwetzingen, Firnheim oder wie die alle heißen, die Verbandsliga-Mannschaft, die kriegen sie ein bisschen mehr. Aber wir können ihnen auch ein bisschen was bieten und können immer wieder sagen, guckt euch an, wer über die U23 gegangen ist, wer jetzt in der ersten Mannschaft mit dabei ist. Das sind Perspektive und es gibt keine bessere, ich kann mir das nicht vorstellen, es gibt keine bessere Verbandsliga-Mannschaft, wo man besser im Schaufenster steht hier wie beim SV Waldhof.
Ja, ich denke, das kann man so unterschreiben. Kommen wir vielleicht nochmal zur Saison 09-010, schon mal so einen kleinen Ausblick. Wie schätzen Sie die Regionalliga West ein?
Also ich sage es ganz offen ehrlich, wenn wir in der Regionalliga Süd geblieben wären, wäre es ein bisschen angenehmer. Weil ich glaube schon, dass sportlich die Westgruppe etwas stabiler ist, stärker ist, weil es sind mehr Mannschaften aus dem Profibereich dabei, die ich vielleicht auch ein bisschen stärker einschätze, wie die hier bei uns im Süden, wie sie waren. Und wenn man dann sieht, man hat Rot-Weiß Essen, man hat Preußen Münster, man hat Saarbrücken, man hat Eintracht Trier, das sind schon auch standende, traditionsreiche Vereine, die natürlich alle mal irgendwo aus der Regionalliga raus wollen und in die dritte Liga rein. Und mit denen müssen wir konkurrieren, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich sage es nochmal, wir gehen mit Sicherheit nicht in die Runde rein und sagen, wir wollen nächstes Jahr in die dritte Liga rein. Wir wollen die Runde wirklich versuchen, schadlos zu überstehen. Und wenn wir uns irgendwo in der oberen Tabellenhälfte, oberes Drittel wäre schon irgendwo riesig bei uns. Und dann ist es natürlich für unsere Zuschauer, für die Fans hier, ist es natürlich schon mal ein bisschen was anderes. Ich sehe halt mal dann Schalke 2 und Köln 2. Ne? Dann, ich sag's noch einmal, Rot-Weiß Essen, Preußen, Münster, Saarbrücken, Trier, das sind alles Mannschaften, die auch großes Zuschauerinteresse mit sich bringen. Und ich glaube schon, dass man von den Zuschauern her, wenn wir einigermaßen mit dabei sind, so wie ich es eben angedeutet habe, dass man da zuschauermäßig schon ein bisschen was erwarten kann bei uns.
Können Sie ein Saisonziel definieren?
Ich sage es noch einmal, es wäre vermessen, wenn ich jetzt sage, okay, wir wollen versuchen aufzusteigen. Ich sehe, was die anderen für Möglichkeiten haben und was wir für Möglichkeiten haben. Wir haben jetzt ein Jahr, wir wollen gar nicht groß, wenn wir die Runde überstehen können und brauchen nicht nach hinten zu gucken, ans Tabellenende, dann bin ich mal zufrieden. Und wenn ein bisschen mehr rauskommt, das weiß man nicht, wie sich das Ganze jetzt ein bisschen zusammenfügt, wie die Mannschaft sich irgendwo dann präsentiert. Und wenn wir, sage ich mal, vielleicht so Richtung oberes Drittel uns bewegen können, und dann wäre ich voll zufrieden.
Da schließe ich die Frage von der Erich gleich an. Wo sehen Sie den Waldhof dann in 2 Jahren? Wo in 5 Jahren? Wo
ja,
vielleicht in 10 Jahren?
Wir haben jetzt eine Situation, wir müssen jetzt in dem einen Jahr müssen wir den Grundstein, die Basis legen für das zweite Jahr. Und ich bin sicher, wenn wir das so überstehen, wie ich mir das vorstelle oder wie wir uns das alle vorstellen, und dann können wir vielleicht nächstes Jahr ein bisschen größere Brötchen backen wieder. Und dann können wir auf alle Fälle wieder ein bisschen weiter nach oben schauen. Also, dass der SV Waldhof nicht in der Regionalliga versauern will, da sind wir uns drüber im Klaren. Aber es muss Schritt für Schritt. Und jetzt haben wir mal ein bisschen vielleicht einen kleineren Schritt. Und nächstes Jahr können wir vielleicht wieder ein bisschen einen größeren machen dann.
Und zu dem Thema gibt es auch, da hat sich ja Herr Dückerhoff gemeldet. Als Präsidentschaftskandidat, über mehr oder weniger über Fankreise kam das erstmal zustande und dann über die Zeitung auch. Da gibt es einmal die Frage, ist er schon mit Ihnen in Kontakt getreten? Und der Herr Dückerhoff hat ja auch das langfristige Ziel ausgegeben, so er denn Präsident werden sollte, erste Liga. Was halten Sie davon?
Ja, da muss er natürlich viel Geld mitbringen letztendlich. Aber wie gesagt, das sind Personalien, die habe ich nicht zu klären. Das macht das Präsidium im Moment. Da ist der Andreas Leib mit involviert, der Geschäftsführer. Aber ich glaube, soweit ich informiert bin, hat sich ja schon wieder zerschlagen.
Mhm. Kennen Sie ihn denn?
Ich kenne ihn nicht, nein.
Ja, unsere Sendung neigt sich immer mehr dem Ende zu. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Ich würde gerne noch ein paar andere Fragen stellen, die jetzt nichts mit der aktuellen Saison und aktuellem zu tun haben. Wir haben vorhin schon, als die Mikros aus waren, ein bisschen über alte, glorreiche Zeiten gesprochen. Da möchte ich mal die Frage vom Konter hier stellen. Und zwar sagt er, Sie waren in den glorreichen Erstligajahren 1983 bis 1990 zuerst als Spieler, später als Trainer mittendrin im Geschehen. Welche Spiele aus dieser Zeit haben Sie als Highlights in Ihrem Gedächtnis abgespeichert?
Ja, das ist ja keine Frage. Die Zeit, die meine Bundesliga gespielt haben, letztendlich, ich war ja, glaube ich, wenn ich mich noch erinnere daran, 34, als wir aufgestiegen sind, dann habe ich noch 4 Jahre gespielt. Bis auf die Spiele, wo ich verletzt war oder wo ich mal vom Platz gestellt worden bin. Und ich hätte vielleicht noch das eine oder andere Jahr dranhängen können, aber wenn man gerade mal die Zeit nimmt, das war natürlich dann der Aufstieg 83 in die erste Bundesliga. Und dann das, was natürlich am meisten haftet, ist natürlich das erste Spiel zu Hause, Waldo Werder Bremen mit dem Otto Rehhagel und mit dem Thomas Schaaf noch und wie die Alkaiser haben. Das ist natürlich eine Sache, die haftet heute noch, wie wenn, ich kann mich schon erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, Ausverkaufsstadion, 42.000 Zuschauer und natürlich dann die Highlights, immer wieder Bayern München oder die Derbys, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Das sind Dinge, die sind haften geblieben und wo man sich auch gerne daran erinnert.
Ja, das hatte ich damals das Glück, das Spiel live zu sehen im Südweststadion als 13-jähriger Knirps, allein im B-Block. Ja, wie haben Sie so die Zeiten, ja, oder vor allem die Rivalität gegen Kaiserslautern, mit Kaiserslautern erlebt?
Ja, ich war ja auch noch mit dabei und habe auch dann das eine oder andere Spiel durch Standardsituationen mitentschieden. Und genau wie das von Waldhof-Seite war, wenn man dann beim Waldhof war ja dann Priegel und der Wolfgang Wolf war mit dabei und wie die Rainer Geier war mit dabei, nicht? Höllström im Tor und die Davies, ob das Pokal war oder letztendlich in der Bundesliga, Kaiserslautern, das war natürlich schon hochbrisant und immer wieder von den Zuschauern her, war immer die Stadien waren immer voll, nicht? Und wie gesagt, ich habe an was ich... Wenn man die Bilanz immer sieht, Kaiserslautern, es war als Spiel in Ordnung und wo ich dann Trainer war, war es dann sehr in Ordnung gewesen. Aber mehr oder weniger immer erfolgreich.
Genau, als Trainer, ich meine mich erinnern zu können, dass wir die Rückrunde 88, 89 als beste Rückrundenmannschaft geschlossen haben. Da haben Sie gerade übernommen in der Winterpause. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, ein bisschen vor der Winterpause schon. Ne? Das war ja dann schon, ich habe in der... Im Oktober war es, glaube ich, habe ich übernommen und war dann fast abgeschlagen mit Eintracht Frankfurt zusammen, habe dann die Klasse gehalten und ja später haben wir dann, sind wir ja dann zurück auf den Waldhof wieder gegangen und haben dann, was ich schon, Waldhof, alles was da Rang und Name gehabt hat, ob das VfB Stuttgart war, Bayern München war, Borussia Dortmund, Gladbach und dann zum Schluss Kaiserslautern 4-0 geschlagen. Und in dem Spiel, um mich kurz zu fassen noch, hat es angefangen mit unserem Verletzungspech-Dilemma, mit dem Gerd Deiss, mit dem Zvetkovic, Uwe Freiler, Uwe Zimmermann. Nicht? Und habe dann, glaube ich, noch 4 oder 5 oder 6 Punkte geholt, obwohl wir, sage ich mal, nach der Vorrunde fast auf dem UEFA-Cup-Platz waren. Ja.
So, der Bernhard, der gleich hier im Anschluss die Sendung macht, steht schon in den Startlöchern. Eine letzte Frage möchte ich allerdings noch loswerden und zwar betrifft es auch Sie als Person. Hat auch der Hallo Genscher, der fleißige Fragensteller, gestellt. Wie schätzen Sie Ihre jüngste Vergangenheit beim und mit dem SV Waldhof ein? Konnten Sie so viel bewegen, wie Sie wollten? Sind Sie zufrieden?
Wenn wir, sage ich mal, mehr Geld gehabt hätten, hätte ich ein bisschen mehr bewegen können. Aber so wie das Ganze jetzt gelaufen ist mit den jungen Spielern und die Verhandlungen und die Kaderzusammenstellung und das hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und wenn die nur, sage ich mal, 70-80% sportlich bringen, was ich mir jetzt, sage ich mal, aus den Sprechern raus irgendwo immer wieder von den Spielern habe anhören müssen, Dann haben wir eine gute Saison vor uns und eine Saison, wo sich auch dann letztendlich, das ist für uns wichtig, die Leute oder die Mannschaft, die wir ein bisschen rüberbringen können, dass das angenommen wird von unseren Zuschauern, von unseren Fans und dann werden die auch noch viel Spaß haben mit der Mannschaft. Das hoffe ich natürlich.
Okay, dann hätte ich doch noch eine allerletzte Frage. Habe ich vorhin zwar halb schon mal so gestellt, aber werden wir noch irgendwann mal einen Trainer Günter Seebert erleben, beim Waldhof oder woanders?
Wenn sich das so weiterentwickelt, wie es im Moment ausschaut, mit dem sportlichen Leiter oder mit dem sportlichen Manager, und da bin ich voll ausgelassen, macht mir auch Spaß. Und wenn es so weitergeht, und dann glaube ich nicht, dass ich noch einmal irgendwo den Trainingsanzug anziehen werde.
Okay, vielen Dank.
Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute Abend da waren. Ich fand die Sendung sehr, sehr aufschlussreich. Irgendwie hat sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal, Herr Seebert. Und unsere nächste Sendung hört ihr am Mittwoch, den 5. August, wie immer der erste Mittwoch im Monat, von 20 bis 21 Uhr. Am Mikrofon waren heute der Schröder, der Carlo, der Ivo und der Herr Seebert. Danke, Herr Seebert.
Danke bis dann. Auch.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.